mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Zuhörer, hier ist Barbara und ich kann euch heute wirklich die frohe Botschaft überbringen. Wir haben, glaube ich, die lustigste Waffel produziert seit langem. Clemens lacht jetzt schon, weil wir haben heute einen wunderbaren Gast, Annette Frier. Da lag die, die Erwartungsstange eh schon hoch, aber die sind wir locker übersprungen.
Ja, so, mit so einer Leichtigkeit seid ihr da drüber gesprungen. Und die kommt, die liefert ab, das hat man ja auch ein bisschen erwartet. Es gab einen Moment im Gespräch, wo man, finde ich, was von ihr, eine Seite von ihr kennengelernt hat, wo man sagt, was ist denn jetzt los? Und das war die Stelle, an der, ihr werdet es nachher hören, es um Sprudelwasser geht.
Ja.
Da wurden die Ellbogen ausgefahren, da gibt's Sprudelwasser schnell trinken.
Mhm.
Nur schon mal,
ja, aber könnt ihr
euch gleich drauf freuen.
Ich habe mich getraut, da in den Contest zu gehen.
Ja, immerhin.
Und so schlecht habe ich nicht abgeschnitten. Dazu mehr. Annette Frier ist der Gast, den man sich wünscht in jedem Interview, weil Annette bei jedem, was man sagt, sagt, nee, Moment, da habe ich eine Geschichte, warte. So, und das willst du natürlich genauso hören. Ihr werdet sehr, sehr viel lachen in der nächsten Stunde mit der wunderbaren Annette Frier. Viel Spaß. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das heute werden wird. Ich glaube, es werden viele Wörter gesprochen werden in den nächsten Stunden, kann man beinahe sagen. Ich freue mich nämlich heute auf Annette Frier.
Barbara Schöneberger. Du bist mein Highlight heute.
Ich weiß. Ach, du meinst doch auch. Ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. Wo sitzt du gerade?
Also, ich bin, ich habe die Gelegenheit genutzt, habe mich in die Karre gesetzt, gute Kassette eingelegt und bin zu meiner Schwester gefahren. Und habe gesagt, ich will raus. Und dann hat meine Schwester gesagt, wie geil, ich mache den Kaffee, ich mache den Toast Hawaii.
Toast,
du kommst einfach und ich krieg alles.
Aber jetzt mal, dann, ehrlich gesagt, du hängst doch eh ständig bei deiner Schwester ab, oder?
Ja.
Ihr seht euch
ja, ich habe ja zwei.
Eben.
Ich habe ja zwei. Ja, wir machen so ein und dann nochmal klack bei meiner Mutter vorbei. Das waren so die Routen der letzten 12 Monate. Es war herrlich.
Aber ehrlich gesagt, das reicht ja auch mal. Für eine Weile reicht das ganz gut. Vor allem, wenn man solche Schwestern hat wie du, dann braucht man keine Freunde.
Ja, und soll ich dir mal was sagen? Es gibt eine Freundin von mir, kann ich jetzt gleich sagen, Cordula Stratmann, die hat gesagt, ich bin so neidisch. Ich hasse das. Du rufst mich nicht an und sagst, ich habe schon mit meinen Schwestern drüber gesprochen. Da hat die gesagt, das ist ja wohl das Allerletzte. Ich habe nur Brüder. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass du vorher mich anrufst, bevor du deine Schwestern anrufst. Ich sagte, ja, das verstehe ich. Ich verstehe wirklich den Einwand. Da habe ich gedacht, nochmal, wie geil ist es?
Ja, natürlich. Und ich meine, ihr seid wahrscheinlich, wie ist das? Ich habe ja überhaupt keine Geschwister. Und ich bin überhaupt nicht jemand, der so viel fleißig telefoniert. Bist du jemand, der auch gerne mal morgens dann um 8:55 zum Telefonhörer greift und die Schwester anruft, einfach nur mal, um so zu fragen?
Einfach
was
auch
so
gerne
läuft.
Um zu.
Weißt du, man hat sich ja erst abends verabschiedet um 22:30 und trotzdem am nächsten Morgen wieder das Gefühl, ich rufe mal kurz an. Ist das so bei euch?
Teilweise ja, aber auch wirklich diesen Schwachsinn hin und her schicken nochmal morgens. Also auch irgend so ein mieses Foto, was am Abend noch irgendeiner von einem anderen im Badezimmer gemacht hat, weißt du, oder so ein Kind, das gesungen hat, das man heimlich unter der Dusche gefilmt hat. Sowas mache ich gerne. Ich bin eigentlich auch nicht der Telefonlaberer, das strengt mich an.
Nee, ne?
Das finde ich auch ekelhaft. Leute, die morgens um 7 Uhr andere anrufen, um denen schon was zu erzählen, das geht nicht.
Ich weiß immer noch, also ich bin da in einem sehr, wie soll ich sagen, strengen Haushalt aufgewachsen, was das Anrufen von anderen Leuten anging. Also wenn uns jemand anrief, nach 20 Uhr hat meine Mutter gesagt, wer ruft denn jetzt an? Irgendso. Während mein Schwiegervater gerne auch mal abends um 10:30 anruft, einfach nur so, um zu fragen, wie es geht. Da bin ich dann schon auch so ein bisschen schmallippig erstmal, weil ich mir so denke.
So, und wie macht ihr das, wenn du dann nicht rangehen willst und man weiß, es ist doch nur der Schwiegervater?
Ich gehe sowieso nie dran.
23 Uhr. Auch sein Sohn möchte da nicht mehr rangehen.
Bei mir ist mal jemand vorbeigekommen, der ist sehr lange mit dem Fahrrad gefahren, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Und es war jetzt nicht unbedingt so, dass da jeder immer ständig klingeln konnte und so, wir kommen mal rein und setzen uns in die Küche und so. Also meine Mutter hatte da schon so ein bisschen den Daumen drauf, auch als ich schon ein bisschen älter war. Und der war extra mit dem Fahrrad aus München gekommen, also so gut 18 Kilometer und war echt erschöpft und es war halt, sage ich jetzt mal, 9, aber es war Sommer, ja. Und stand er so vor der Tür mit seiner Radlerhose und dann hat meine Mutter die Tür aufgemacht und hat gesagt, jetzt halten Sie mal Ihren Kopf schief, dass Ihr Gehirn zusammenläuft und dann können Sie sich sicher ausdenken, dass man um die Zeit nicht mehr bei jemandem klingelt. Und der so,
fantastisch, das ist ja ein richtiger Didi Hallervorden von A bis Z, den musst du ja auswendig lernen vorher.
Und der so, ja, ich hätte gern einfach nur ein Glas Wasser, ist Ihre ihre Tochter da und so. Und dann meine Mutter, ja, aber jetzt nicht mehr so lang. Und dann durften wir nur stehend in der Küche sozusagen ein Glas Wasser trinken, dann musste er wieder zurückradeln.
Das heißt, deine Eltern voll streng? Nein, das klingt jetzt
strenger, als es war, aber jetzt so abends um 9:30 kommen noch Freunde vorbei auf ein Bier, das war jetzt eigentlich nicht so.
Nein, bei uns auch nicht. Auf meine Mutter war auch immer streng mit sowas. Ich weiß noch, meine Schwester, wo ich ja jetzt hier heute auch bin, leise. Die ist ja immer noch mit ihrem ersten Freund zusammen.
Oh Gott, die Arme.
Ja, ich hab's jetzt einfach, die Arme. Ja, das ist nett, das geht gut. Jedenfalls, der dürfte auch nie bei uns, da waren die schon 3 Jahre zusammen, der dürfte nie bei uns übernachten, nichts. Dann ist der heimlich bei mir im Zimmer gewesen abends.
Das ging.
Und dann hieß es gute Nacht und dann schwupps wieder rüber. Also deswegen, meine Eltern waren sehr streng, aber auf meine Eltern, vor allem auf meine Mutter, war immer mega Verlass, wenn wir Partys hatten. Früher war das, also früher, liebe Kinder, da haben die Jugendlichen noch Feten gemacht und dann kamen Leute, die waren eingeladen. Es kamen aber auch Leute, die nicht eingeladen waren.
Genau.
So, ne, das waren dann manchmal so Leute, die waren schon irgendwie so cool, dass man nicht einfach sagen konnte, es ging nicht. Und meine Mutter stand immer mit einem Besen draußen vor der Tür, als dann so langsam geraucht wurde, hat die immer schon so die Kippen weggekehrt, um so zu zeigen, erstens rauchen hier finde ich scheiße vor der Tür. Und wenn dann Leute nicht eingeladen waren, hat die gesagt, glaube ich nicht. Und hat die so an den Füßen, bis die dann wirklich unseren Bürgersteig fand. Die hat die Leute vor der Tür weggekehrt, meine Mutter. Ich sag, der ist nicht eingeladen, die ist nicht eingeladen. Und dann kriegten die hinten eins in die Schuhe rein.
Das ist ja toll.
Ja, das war ganz gut.
Das wäre jetzt bei uns so tatsächlich nicht passiert. Bei uns zum Beispiel war es auch unmöglich, dass jemand einfach reinkam, auch so Freundinnen von mir, wobei ich hatte jetzt gar nicht so viele Freundinnen zu Hause irgendwie, und dann so Leute am Kühlschrank gehen einfach, so fremde Leute am Kühlschrank. Wäre das bei euch gegangen? Also während es bei uns jetzt zu Hause so ist, dass nahezu jeder, der ins Haus kommt, erstmal sich den Weg in die Küche bahnt, und um dann den Kühlschrank aufzumachen. Und manchmal meine Eltern da morgens beim Frühstück sitzen, dann kommt erstmal meine Sporttrainerin und geht erstmal in den Kühlschrank und macht sich ein Müsli. Und meine Mutter so, guten Morgen.
Und, nee, das waren andere Zeiten, das stimmt.
Ja.
Das irgendwie. Ja, das stimmt. Aber das war bei uns eigentlich immer schon ein relativ offenes Haus. Ich muss sagen, ich finde das manchmal, wenn so Leute, ich finde nichts interessanter, als bei anderen Menschen an den Kühlschrank zu gehen. Du weißt ja alles.
Ich auch.
Machst einen Kühlschrank auf und weißt alles. Egal, was der dir vorher die letzten 3 Jahre über sein Leben erzählt hat. Sobald du diesen Kühlschrank aufmachst, ist doch alles da.
Oh Gott, bei Männern auch manchmal. Weißt du noch früher, wenn du mal so zu so einem Typen nach Hause kamst und dann in diesen Kühlschrank nichts. Ich habe letztens so eine lustige Szene gesehen aus Nackte Kanone. Da macht er seinen Kühlschrank auf und will der Priscilla Presley was zum Essen anbieten. Und dann steht da so ein chinesisches Ding so drin, so ein chinesischer Topf mit so Stäbchen drin. Und dann sagt sie zu ihm, oh, von Mai Dong, haben die wieder geöffnet? Die haben doch eigentlich vor 3 Jahren geschlossen. Also das heißt, in dem Moment wird ihm klar, dass dieses Teil schon seit 3 Jahren im Kühlschrank steht. Dann riecht er dran und während sie noch weiter sieht, fällt er im Hintergrund einfach nur so um. Sehr lustig.
Gott. Das hast du wieder gesehen.
Ja, das habe ich. Das ist so, so lustig. Nackte Kanone.
Barbara, du stehst. Ich werde verrückt.
Ja, du auch. Hör auf dir am Auge zu. Jetzt warte, du bist wieder da. Bei diesem
Mal
bist du gut eingefangen. Nur für die Zuhörer vielleicht, die irritiert sind, dass wir ab und zu sagen, Barbara, du stehst oder so.
Barbara, ich gehe, wollte ich jetzt auch mal sagen.
Das heißt, dass unser Netz einfach ab und zu zusammenbricht und dann das Bild ein bisschen steht für 12-13 Minuten. Aber das tut ja der Sache keinen Abbruch, oder?
Überhaupt nicht.
Du würdest mich doch nicht verlassen, nur weil ich kurz stehe.
Sag mal, ich nehme dich überall hin mit. Zu meiner großen Schwester, zur Kleinen, zu meiner Mutter, wieder zurück.
Genau.
Überall
du,
hin.
Du, die Barbara, die steht hier einfach nur, aber die ist sicher gleich wieder da. Ich habe so eine nette Redaktion. Ich beschäftige hier ja an die 120 Leute,
1000 Mitarbeiter,
schließlich mit dir und deinem, also der Vorbereitung befasst sind. Und
fantastisch.
Wir haben also recherchiert bis zur Bewusstlosigkeit, kann man sagen. Und da kam als allererster Satz, der auf meinem Informationszettel über dich stand, kann Sprudelwasser ganz schnell trinken. Und das ist so eine Gesprächsgeschichte, die ich möchte, habe ich mir jetzt 12-13 Minuten vorgenommen, das mit dir zu besprechen.
Jetzt pass gut auf. Bisher denkst du, was ist das für eine Information?
Richtig.
Das kann ich auch. Ne? Hast du gedacht, oder? Oh, ja, toll. Ich kann Sprudelwasser schnell trinken.
Zeig mal.
Ist Hast du Sprudelwasser wirklich? Da?
Ja, ich habe nur ohne.
Hast du Sprudelwasser da?
Wir haben hier kein Sprudelwasser, ist zu teuer.
Ach, das ist typisch
wir
Berlin.
Wir stecken alles in die Internetleitung.
Wenn keiner, ich sag euch mal was, wenn keiner mehr Sprudelwasser trinkt, ne, wenn jetzt alle damit aufhören, nur weil sie in Medien arbeiten und irgendwie sagen, nee, das ist auch gut, unter umwelttechnischen Aspekten verstehe ich sogar. Aber wenn das gar keiner mehr trinkt, dann gibt's das auch nicht mehr. Mir ist das neulich so in Holland passiert.
Wirklich? Die haben kein Sprudelwasser
mehr? Vor zwei Jahren
mehr?
War das allerdings, als ich das letzte Mal im Ausland war. Die haben kein Sprudelwasser mehr. Und da habe ich gesagt, ich möchte ein Sprudelwasser trinken. Also, nee, das haben wir schon lange abgeschafft. Das ist totaler Quatsch. Das kannst du genauso, das ist doch total bescheuert. Dann habe ich gesagt, ich will das jetzt. Nein. So, das heißt, du kannst mit mir kein Sprudelwasser-Wetttrinken machen.
Ja, ich kann normales Wasser trinken. Warte. Okay.
Ja, genau, das ist gut. Das aber ist, mein Glas das ist kann groß. Ja, Sie können das nicht sehen, das ist aber auch nur gerecht. Ich habe 2/3 deines Inhalts, aber mit Sprudel. Auf die Plätze. Fertig.
Meins hat auch Sprudel, merke ich gerade.
Mich hat noch nie einer besiegt.
Nee, ich merke schon.
Mich hat noch nie einer
besiegt. Hast du so einen Wolfsrachen oder so? Kannst du auch andere Flüssigkeiten so schnell?
Ja, also ich habe diesen
Bier
Wolfsrachen
so.
Seit Geburt. Also das haben die ganz schnell festgestellt. Nee, mit Bier geht das nicht so.
Bei Wetten, das weiß ich noch, da war mal einer, der hat 3 Maß Bier und diesmal stand nicht der Bagger auf den Biergläsern, sondern er hat 3 Maß Bier so in sich reingeschüttet und der musste nicht schlucken. Und das ist natürlich wahr. Oh Gott, jetzt kommt's wieder.
Ja, bei mir jetzt auch ein bisschen, aber da ist mein Ehrgeiz zu groß. Ich hätte das jetzt mit dir auch mit 2 Litern gemacht. Wenn du mich auf dem Fuß erwischst, das ist ganz schlimm,
bist
da kommst
du
sofort in so ein...
Oder nur bei Sprudelwasser? Bist du auch so sportlich oder bei Spielen, Monopoly und so?
Kommt auf den Gegner an.
Ja.
Also mein Schwager, von dem ich heute schon viel sprach, der fordert mich dermaßen heraus. Da kriege ich so eine, da muss ich immer, wenn ich mit dem Sport mache, dann tue ich immer locker und bin aber so. Oder wenn ich mit dem Romy Cup spiele, dann setze ich alles aufs Spiel. Also dann sage ich ja jetzt noch den. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es geht. In der Hoffnung, dass ich meine 5% nutze und den fertig mache. Also das hängt bei mir sehr stark davon ab, mit wem ich es zu tun habe.
Wir haben letztes Wochenende Monopoly gespielt und ich muss sagen, dass ich meinen Mann zu einem ganz ekelhaften, kapitalistisch-chauvinistischen Arsch entwickelt hat innerhalb dieses Spiels. Und zwar am Anfang hat er ein paar Mal schlecht gewürfelt und war immer auf der, weißt du, zahlen Sie Kurtaxe und sowas. Und hat er einmal die Schlossallee.
Parkallee, Schlossallee, alle
und dann
gehabt.
Ist er zu einem Arsch geworden. Echt?
Ja,
und ich habe dann immer so, und ich werde dann richtig, und dann versucht er auch noch, weil der hatte immer mehr Geld und alle Straßen und so, und ich glaube, dass der auch wahnsinnig dann bescheißt einfach.
Ja klar, und dann ganz selbstgefälliges Grinsen. Mhm. Ich habe das mit meinem Mann gemacht, ich war das kapitalistische, chauvinistische Schwein und da hat er gesagt, hat er das Geld hingeschmissen und hat gesagt, hier, ich geb dir mein Geld, hat er irgendjemand gesagt, ich geb dir mein Geld, habe ich gesagt, das geht, das darf man nicht. Natürlich, hier ist mein Geld und ist mit miesester Laune abgerauscht. Also Mensch, ärgere dich nicht, ist ein Scheißspiel gegen Monopoly.
Ja, Monopoly
da ärgert
ist
sich kein Mensch wie bei Monopoly.
Bei Monopoly, und das ist doch echt interessant, dass das funktioniert, hat man plötzlich so ein Raffki, so dass man sich so denkt, das noch und das noch und dann und jetzt Päuser und Hotels und so und es wird gleich Porsche.
Da, das wusste
und so,
ich. Ja? Da wusste ich nicht, dass du so einen Charakter hast. Wusste ich nicht bisher. Absolut. Das passiert. Ja, da kommen die ganzen wahren Ichs. Auch so Opfer.
Ja.
Ja, ich kannst du mir von der Bank vielleicht noch, kann ich mir noch was leihen?
Ja,
geht das noch?
Genau.
Auch die.
Ja.
Also das
also
ist in
ich habe nur noch einen 100-Euro-Schein, den müsste ich jetzt wechseln. Wir haben so eine Rostock-Edition. Das ist echt ganz lustig, aber das ist so, also die ist so
eine Rostock-Edition,
wir
geil.
Haben eine Rostock-Edition und da kostet die Miete, weißt du, vorne auf den blauen Straßen nur 12
ja.
M. Also weiß ich, was M ist, Monopoly-Geld oder so.
12 Pfennig.
Ja, und 12 ich mag Pfennig. Schon gerne, dass die Schlossallee muss einfach 8.000 Euro kosten und nicht irgendwie 320 oder so, finde ich, ja. Aber gut.
Da rafft man doch auch plötzlich wieder, so wie man es letztes Jahr überhaupt nicht, was Potenz bedeutet. Also wenn man so eine Schlossallee kauft und dann da so ein paar Häuser draufgestellt hat, irgendwann merkst du, wie geil das Geld arbeitet für mich. Ich muss nichts mehr machen. Ich bohre in der Nase, lehne mich zurück, hab Mitleid mit links und rechts. Ekelhaft. Ist wirklich schlimm.
Ist aber so bist du. Spiel. So bist du nicht. Du bist. Ich habe viel über dich gelesen, weil ich habe ja diesen Riesen. Ich habe jetzt vor einer Woche schon
diesen
die Unterlagen zu dir
Stab.
Bekommen. Kennst mich ja. Ich habe das alles durchgearbeitet. Es war so ein Stapel und so. Habe ich alles durchgearbeitet. Und
ja.
Nee, aber was mir aufgefallen ist, das meine ich wirklich im Ernst. Wenn ich über dich lese, also was. das habe ich ganz selten. Oft ist es so, dass mir die Leute fast ein bisschen leid tun, wenn ich die Infos lese, weil ich mir denke, oh Gott, die setzen doch die völlig falschen Prioritäten. Aber bei dir dachte ich mir, ihr lebt genau so ein Leben wie ich eigentlich auch, ehrlich gesagt, und genau mit den Schwerpunkten, die ich toll finde. Du bist großer Schwerpunkt Familie. Du sagst so, ich lese Zeitung, meine Kinder spielen Klavier. Ich finde das alles so, das sind so Sachen, wo man sich so ein bisschen erinnert fühlt. Nee, aber so an die Zeit, ich bin mir sicher, deine Kinder fahren auch mit dem Fahrrad in die Schule und so.
Ist das so selten? Wie machen es denn die anderen mit dem Hubschrauber?
Ja, nee, aber da ist dann schon, das Kind ist dann ja nicht in der Schule, wo es eigentlich hin, sondern dann ein bisschen weiter, weil es ist ein bisschen privat und die sprechen da Englisch und dann musst du die da jeden Tag mit dem Auto hinfahren und so.
Ach so, also du meinst so ein bisschen noch altes Europa, wenn du meine...
Ein bisschen altes Europa, was ja, wie wir jetzt, finde ich, auch deutlich sehen, ja so schlecht nicht war.
Ich denke oft gern daran zurück. Und ich denke oft gern daran zurück.
Und du hast sogar einen Lesepreis bekommen letztes Jahr, weil du offensichtlich so gut lesen kannst.
Ist das lustig? Soll ich dir nach diesem fantastischen Wasserexperiment jetzt auch noch was vorlesen? Also pass auf, es ist wirklich so einfach,
wie du es
gerade gesagt hast.
Oder?
Hör mal, da kriegt man einen Preis fürs Lesen. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Natürlich kriegt man, glaube ich, den Preis dafür, weil man sich dafür einsetzt, dass viele Kinder viel lesen sollen. Ne? Mhm. Und ich mache nichts lieber, als ungefragt auch gerne zu fremden Kindern in die Schule gehen und denen eine Geschichte vorzulesen. Mhm. Weil ich das wirklich einfach gerne mache.
Aber das finde ich toll.
Glaub nicht.
Hast du den denn bekommen, also im Sinne von einer richtigen Verleihung? Weil ich glaube, es gab keine Verleihung, weil die hätte ich ja moderiert, ehrlich gesagt, der Deutsche.
Ich wollte gerade sagen, wo ist sie?
Also das wäre doch eher was ich moderieren würde, oder?
Ich habe auch gesagt, nee, wenn die Schöneberger nicht kommen, nehme ich überhaupt nichts an. Das wäre total, das wäre ganz klassisch, wärst du drauf gewesen. Da möchte ich mal eine Frage zurückstellen. Wie machst du das jetzt? Das habe ich mich nämlich heute Morgen auf dem Weg zu diesem Highlight hier gefragt. Was macht die Barbara eigentlich? Was hat die das ganze Jahr gemacht? Ich habe dich natürlich hier und dort stehend in einer Zoom-Verbindung gesehen, wo du Sachen moderiert hast. Aber du hattest auch wahrscheinlich so viel Zeit wie nie, oder?
Ja, ich hatte tatsächlich mehr Zeit, aber irgendwie, dann habe ich doch irgendwie ganz schön viel zu tun. Also ich mache ja sehr viel Radio, dann mache ich Zeitschrift und naja, irgendwie Fernsehen geht weiter. Ich habe nicht so viele Fernsehpreise, Radiopreise, Dings irgendwie moderiert, aber vieles eben doch. Und manches auch digital, gell? Ist ja viel digital jetzt eben. Also ich habe schon viel ich mache viel so Firmenveranstaltungen und so, der Vorstand dann halt auf Abstand und dann moderiert man halt irgendeinen Film an und dann kommt der Film und so und dann können sich die Leute das irgendwie im Internet angucken hinterher. Aber
alles
hat sich natürlich
klar.
Schon ein bisschen geändert. Bei dir eigentlich nicht so, oder? Sage ich mal, außer dass du den Lesepreis wahrscheinlich zugeschickt gekriegt hast.
Aber es geht natürlich um diese ganzen Kinder, die bestückt werden mit Büchern von dieser tollen Stiftung Lesen. Davon mal abgesehen, von meinem kleinen digitalen Lesepreis, konnte ich Filme drehen.
Ja.
Und zwar eigentlich seit letztem Jahr Juni, also nach der großen dreimonatigen ersten Lockdown-Pause, haben wir da so etwas uns rangetastet und dann merktest du nach ein paar Wochen, ja, wenn alle zwei Tage getestet wird, dann ist das auch psychologisch wirklich so ein Zeichen, dass man das Gefühl hat, es geht. Und ich kann nur berichten, dass diese Schnelltestung, dass ich da wirklich super Erfahrungen letztes Jahr bis jetzt bei den Dreharbeiten gemacht hatte. Ich hatte noch keinen einzigen Fall. Noch nie was passiert. Und wir sind teilweise mit 40 Leuten im Raum, ne? Also das ist wirklich...
Film kannst du auch nicht drehen, nur zu dritt. Das geht überhaupt nicht. Ich meine, oft frage ich mich schon, ich drehe ja nicht so viel Film, aber ab und zu mal Werbespot. Dann denke ich mir, müssen diese 80 Typen mit den Funktionshosen und diesen Klebebändern irgendwie am Gürtel, müssen die wirklich alle hier im Raum stehen?
Ja,
aber da
plus
die eigentlich
deren Assistenten, die draußen warten.
Ganz genau. Aber da die eigentlich meistens gut aussehen und irgendwie so, sage ich mal, muskulöse Ober- und Unterarme haben, finde ich ja übrigens ganz wichtig, auch dass der Unterarm auch muskulös ist, sage ich dann nicht. Weißt du? Wer bin ich denn, dass ich mich dann beschwere?
Also wirklich super. Unterarmgeschichte. Jetzt bringst du mich natürlich auf Ideen.
Findest du nicht? Hast du da noch nie drauf geachtet? Ich habe zwei Mitarbeiter oder Kollegen, die haben eine Art von Unterarm, wo ich fast sozusagen, wie soll ich sagen, die Mischung aus vermehrter Speichelentwicklung und gleichzeitig völliger Schüchternheit, ja, so dass ich heimlich schon versucht habe, deren Unterarme zu fotografieren und dann bei mir in der Redaktion rumgeschickt habe, weil ich auch andere Redaktionsmitglieder habe, die das auch so toll finden.
Die das wirklich.
So, oh, guck mal, oh, habt ihr die Ader da rausgucken und so.
Die anonyme Ärmchengruppe habt ihr gebildet.
Ja. Ja.
Herrlich. Darf man da rein?
Ja, nee, also ich kann dir das zukommen lassen. Ich kann dir das alles zukommen lassen.
Ich finde das interessant. Ich muss da ein bisschen vermehrt drauf achten.
Übrigens, mein Schwiegervater
ruft
mich jetzt schon
geh ran,
zum sechsten
bitte
Mal
geh ran.
An.
Nein, sag, er soll um 23 Uhr
ich
anrufen.
Jetzt, ich mache mir jetzt etwas Gedanken, weil es ist nicht 23 Uhr und er ruft mich trotzdem an. Und er ist auch einfach, das ist eine Generation von Leuten, die sind persistent. Der hat jetzt schon 6 Mal angerufen, während wir sprechen und ich habe ihn jedes Mal weggedrückt. Aber
komm, wir machen uns jetzt einen Spaß. Wir machen uns jetzt einen Spaß. Nein. Ich rufe den jetzt zurück. Nein. Du sagst mir jetzt die Nummer, nein, das werden wir rausschneiden.
Das versteht er, bis übermorgen hat er nicht verstanden, wie die Sache zusammenhängt.
Du meinst, dann ruft er nicht 6 Mal? Sondern nein, 60 Mal
dann
morgen
ruft
an.
Ruft er nochmal bei mir an. Das funktioniert, das wird nicht funktionieren. So, pass auf. Deine erste CD oder das erste, was du dir gekauft hast, war Limahl, Never Ending Story. Jetzt hold on to your seat. Wir müssen natürlich über diese ganze Zeit reden. Ich habe in einer Sendung bei RTL, die hieß, ich hab's vergessen, 2004 mit Limahl im Duett Never Ending Story gesungen.
Oh!
Ja!
So, nein!
Nein, das kann man sich angucken. Im Internet.
Mach
das
jetzt
parallel. Aber bitte, nein, nein, gib es deiner Schwester.
Doch,
wozu
doch,
hast
doch
du denn deine Schwester? Die soll das googeln und du bleibst...
Schrei mich nicht so an! Die googelt gerade Unterarme.
Die googelt.
Verstehst du? Die hat auch anderes zu tun hier. Die will auch was sehen.
Ja, gut.
Limahl und Schöneberger schreibe ich jetzt. Ne?
Limahl, Schöneberger und...
YouTube?
YouTube, ja, ich denke schon.
Okay.
So.
Komm, so macht man
guck
das doch.
Ne? Und ist ein Ergebnis?
Safari kann die Seite nicht öffnen. Ich hasse das.
Ja, klar, weil.
Ach so, ich bin im Flugmodus.
Ach so.
Ja, das ist klar. Das war klar. Das war ein Test. Ich wollte wissen, ob ich aufpasse.
Weil ich habe
so,
das Gefühl, dass das Netz im Büro deiner Schwester nicht so gut ist.
Limahl und Barbara Schöneberger.
Hast du's?
So geht's.
Hast du's? Mach's mal
ja,
an.
Ja, Ton einschalten.
Ich hab sogar gesungen.
Warte.
Ja. Und siehst du, was ich für einen Mantel habe? Und da hat man so einen.
Deine Haare!
Ja.
Die Windmaschine.
Wir haben viel mit Wind gearbeitet.
Jetzt höre ich ihn.
Das ist er.
Jetzt höre ich ihn. Jetzt höre ich meine erste Platte. Achtung.
Und jetzt gleich, warte, komme ich.
Ja, bisher bewegst du dich
aber
mega.
Ich, Wahnsinn, gell? Ich gehe mit der Musik mit. Jetzt warte. Jetzt warte.
Und du bist wie Fuchu.
Zweite
ich
Stimme.
Ich fange an zu heulen. Oh, ist das schön, Barbara.
Mhm. Aber der... Zum Thema Unterarme.
It's the answer to a never ending story. Oh mein Gott! Und wer kommt jetzt? Ach, da kam er runter. Ich dachte, da kommt noch ein Dritter.
Nee, da, nein, bist
nein,
du wahnsinnig.
Toll ist das
ich hab
denn?
Dafür gesorgt. Mach es wieder aus. Jetzt. Mach es aus.
Ja, das war fantastisch.
Samantha, mach's Fenster wieder auf. Nein, mach's aus. Die, also das war ganz, ganz toll. Meine erste große Liebe war Atreo aus der unendlichen Geschichte.
Und
war das bei dir auch so?
Und zu Recht. Und zwar wolltest du natürlich mit dem auf diesem weißen Pferd...
Ich wollte mit dem eine Familie gründen.
Ja.
Und da war ich erst 10.
Ich denke, das ist ja auch dein Schwiegervater ist doch der Vater von Atreo, oder nicht? Da habe ich da jetzt irgendwas falsch verstanden. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so. Ach, das war so nur so eine... First Love, verstehe.
Also komm, fandst du die nicht auch wie Artax in den Sümpfen versinkt? Und
Artax,
und dann weint er und dann die Musik und so. Ich wollte,
absolut.
Und dann kannte ich ein Mädchen und die war mit mir in der Klasse. Ja, und die sagte, sie kennt jemanden, der in Amerika wohnt und der könnte das Telefonbuch von Los Angeles besorgen. Ich meine, wir reden über 1984. Sie könnte das Telefonbuch von Los Angeles besorgen und dann könnten wir die Nummer eben von Noah Hathaway, so hieß er nämlich, rausfinden.
Wirklich? Dann, der heißt Noah Hathaway?
Der hieß Noah Hathaway.
Doch gar nicht.
Und ich habe ihm dann tatsächlich geschrieben. Ich glaube, ich kriegte sogar eine Autogrammkarte zugeschickt von dem Bravo-Büro, wo man da hinschrieb. Aber ich habe dann verfolgt, was der gemacht hat. Der ist dann kurz drauf schon in eine Wagenburg gezogen. Und was soll ich sagen? Seine Karriere kam ins Stocken. Bereits 1988, ja. Und seitdem lebt er, glaube ich, in sehr kleinen Verhältnissen. Also sprich in einem Wohnwagen irgendwo. Wahrscheinlich bei Hollywood nur.
Ich kann das für dich rauskriegen. Ich werde das einfach Unterarme Noah Hathaway, gehe ich gleich nochmal. Ich bin hier total, ich bin noch hier im Netz. Ich mache das für dich. Das wird sich bei euch sicher nicht durchsetzen, ah, bei Rostock.
Mit wem wolltest mit du denn eine Familie gründen?
Ich pass auf, ich, mit Pierre Littbarski. Was ich ihm dann auch
aber der
schrieb,
sieht auch aus wie Limahl. Das ist lustig, dass du frisurenmäßig da bist.
Ja, das stimmt. Plus O-Beine, da war bei mir kein Halten mehr. Das war einfach, das war zu viel des Guten. Ich habe Pierre Littbarski einen Liebesbrief geschrieben und habe ihm auch geschrieben, dass ich das normalerweise überhaupt nicht gut finde, so mit Postern an der Wand und so. Ich wäre überhaupt nicht so ein Fangirl, aber bei ihm würde ich eine Ausnahme machen und ihm jetzt also auch schreiben. Und ich hätte viel Zeit, dienstags, donnerstags.
Nein.
Doch, ich war, hör mal, ich habe wirklich gedacht, ich war so 11 oder 12 und habe geschrieben, wann das alles, wann ich Zeit habe und wann wir uns treffen können und dass er auch super gerne mal bei uns vorbeikommen könnte und so mit Uhrzeiten. So, schick das Ding ab und warte. Am Montag drauf denke ich, jetzt hat er es sicher. Ja, jetzt lass ihn mal 1-2 Tage.
Der trainiert ja auch sicher.
Der trainiert ja auch sicher viel. Okay, also ich warte eine Woche, denk, puh. Na, das ist aber ganz schön arschig hier vom Littbarski, sich bis hierhin nicht gemeldet zu haben. Gut, es wird September, es wird Oktober. Pierre Littbarski hat sich bei mir nicht zurückgemeldet und ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, vor meiner Familie.
So zu tun, als wäre sie in Kontakt.
So zu tun, ja. Als wäre nichts, auch als wäre mir das ein bisschen wurscht. Ja, ja klar. So. Das heißt, ich habe das weggelächelt, das ganze Ding, habe gesagt, ja, wird sich schon melden. Ich war zutiefst verletzt, dass ich gar keine Antwort bekam. Nichts. Ich hatte ja auch Klaus Allofs geschrieben, aber da habe ich nur geschrieben, kann ich bitte ein Autogramm haben? Das war eine Woche später drin. Was stehst du in der Post? Das lief ja super. Toni Schumacher, alle haben geantwortet. Aber da habe ich ja auch nichts Persönliches, da habe ich ja gar nicht investiert.
Nein.
Ich höre nichts von ihm und irgendwann brach es vor Jahren in einer Radiosendung, glaube ich, aus mir heraus. Dann habe ich gesagt, ich habe auch nie eine Antwort bekommen von Pierre Littbarski. Schnitt, wieder in einer Radiosendung, nochmal ein Jahr später. Ja, und warst du denn mal als Kind? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich aber schon zweimal erzählt, die Geschichte. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen beleidigt. Ja, wir haben jemanden zugeschaltet.
Nein.
Pierre Littbarski. Hallo Annette, also ich möchte mich nochmal entschuldigen, ich war dann ja auch in Japan oder so.
Ja, ich wollte gerade sagen, der ist doch nach Japan gegangen, wahrscheinlich extra nur, um dir zu entkommen.
Ja, ich habe gesagt, hör mal wirklich, der hat seine Stalkerin persönlich angerufen und jetzt habe ich die Telefonnummer von Pierre Littbarski und er meine und jetzt schlage ich hier wieder zu dir zurück. Es flimmert nicht mehr, es ist nicht mehr das Knistern in der Luft von damals. Ich, weißt du, jetzt steht das da so rum. Ja. So eine ehemalige Affäre, die nicht stattgefunden hat.
Oh Mann, ja, ich weiß, man hat so eine, aber ist das nicht lustig, wenn man dann, wir haben ja wirklich die Möglichkeit gehabt, dann diese Leute teilweise zu treffen. Ich habe zum Beispiel, ich war im Kino damals und habe geguckt, Auf der Suche nach dem Juwel vom Nil. Kannst du dich noch erinnern mit Michael
Natürlich.
Douglas?
Natürlich.
Und Kathleen Turner. Und Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Ja, genau. So. Habe ich geguckt und dann dachte ich mir, Mama, ich bin so verliebt in Michael Douglas. Und dann habe ich immer gesagt, Mama, glaubst du, ich werde den mal kennenlernen? Hat meine Mutter gesagt, wahrscheinlich nicht. Und dann, Schnitt, irgendwann bei der Goldenen Kamera oder beim
Bambi. Na klar, steht da darum.
So,
steht
hab da ich darum. Moderiert, ne? Und wer sitzt in der ersten Reihe? Der Douglas Michael. So, und dann dachte ich mir, okay, ich bin immer noch nicht nah an ihm dran, aber immerhin ist man ihm dann doch mal so halb begegnet irgendwie. Mir geht das bis heute so, ich weiß nicht, ob du das auch hast, zum Beispiel mit Frank Elsner. Wenn ich Frank Elsner sehe, bin ich wirklich so, oh, da ist Frank Elsner. Weil das so...
Ja, das finde ich süß.
So,
das,
okay, er hat für dich jetzt vielleicht nicht die richtige Frisur.
Ich finde ausgerechnet Frank Elsner ist lustig.
Aber, nee, aber weil er so, weil der ist so sehr Idol meiner Jugend
komplett.
Und Kindheit, diese Stimme allein. Also Frank Elsner oder.
Du hast recht, ich hätte jetzt auch
Otto.
In diesem ganzen Jahr sehr gerne samstagsabends Wetten, dass noch mit Frank Elsner gesehen.
Ich
also
auch.
Selten hatte ich so eine Sehnsucht wie im letzten Jahr. Da gebe ich dir 100% recht. Und was bei dir Michael Douglas ist, das ist bei mir John Malkovich. Und das hatte ich mal auf dem Grimme-Preis. Und da war John Malkovich, der kam zum Schluss und ich war fix und fertig, war richtig, ich war so, ach du Scheiße, da ist er, Sabine. Meine Schwester, weil ich heute hier bin und den Podcast aufnehme. Ich, ach du Scheiße, ich brauche ein Foto mit John Malkovich. Und sie, ja klar, das machen wir. Du hast einen Preis, voll geil, der kriegt den am Schluss. Am Schluss kommen alle Preisträger auf die Bühne. Du rennst mit deinem Preis auf die Bühne und stellst dich direkt neben ihn und ich mache nur einen Ausschnitt von euch. Ja. Und alle anderen kommen raus, werden raus. Du musst nur sehen, dass du neben ihm landest. Alles klar, kein Problem. Okay, Schlussapplaus, vielen Dank, super. Und jetzt kommen bitte alle Preisträger und ich stehe auf. Ey, Günther Jauch, mir so, Thomas Gottschalk, Alle hatten denselben Gedanken wie ich und wollten natürlich neben John Malkovich stehen. Ich glaube, du warst auch dabei. Ich bin über dich drüber getreten. Und dann habe ich meine Schwester angehört und gesagt, das war nichts. Ich renne jetzt nicht auf die Bühne. Und da sagt die, jetzt pass auf.
Hintenrum.
Andere Seite. Ich bin durch die Küche. Ich bin raus aus dem Saal. Ja klar. Ich wollte doch neben John Malkovich stehen. Hat die gesagt, ich musste gerade eben dahin langlaufen, als du Backstage warst. Da ist eine Küche und da kommst du wieder rein. Okay. Ich gehe rechts. Alle deutschen Prominenten kommen von der linken Seite auf die Bühne. Hello. Ich. Rechts. Vorhang. Hinter der Küche Vorhang. Und stehe so einen halben Meter neben John Malkovich, kommt von der anderen Seite, ne? Und ich winke so, Kamera. Und er, hello, pleased to meet you, my name is John Malkovich. Hallo.
Annette.
Ich hab's geschafft. Ich bin die mit dem Sprudelwasser.
Genau, das gleiche als allererstes. I can drink a lot of sparkling water.
I'm very ehrgeizig.
Shall I show you?
I can show you the kitchen. Come with me. It's behind the
Vorhang. Aber weißt du was? Ich glaube, John Malkovich, wenn man dem sagen würde, ich kann sehr viel Mineralwasser trinken und dann ganz laut rübsen, ich glaube, der wäre interessiert.
Der also macht
ich,
mit.
Der findet das
ich
lustig,
denke auch.
Glaube ich.
Ja, na klar findet der das gut. Dann sage ich dem noch was.
Es gab ja zwei. Ich bin ja Fan von... oh Gott, ist so schrecklich, wenn einem dann der Name nicht einfällt. Der andere, der so streng aussieht, der in Verhängnis spielt, der Jeremy Irons.
Ja. Jeremy Irons. Ja. Oh. Ja, okay, das
der ist
genau.
Für mich wirklich genau. Purer Sex. Aber dann habe ich ihn getroffen und dann war er. Er roch ein bisschen nach altem Mann und ich fand ihn gar nicht mehr so. Und
bitte, wo hast du den denn getroffen?
Auch beim Grimme-Preis, glaube ich, nicht gesagt. Oder bei den Wine Awards, glaube ich. Die habe ich nämlich auch moderiert. Wine Awards. Und da, weil er ist nämlich auch, er hat in Schottland ein Schloss und ich glaube, da macht er auch Wein oder verkauft
natürlich.
Oder irgendwas. Keine Ahnung.
Der berühmte was sollen denn die Nachbarn Schuhe denken, Wein? Keine wenn Ahnung. Du dann als Jeremy Irons keinen Wein verklebst.
Ja.
Das geht
ja
gar nicht.
Und da hat er auch auf mich nicht so reagiert, wie ich es mir erhofft hatte. Und dann wollte ich mich auch nicht weiter anbiedern. Vielleicht mag er ja wirklich nur, wie in dem Film, so Frauen, die aussehen wie Juliette Binoche. Und ich bin von Juliette Binoche, würde ich sagen, ja, relativ weit entfernt.
Nein, überhaupt nicht.
Aber ich habe ihm ganz oft durch einen Blick signalisiert, dass ich das gleiche Programm drauf habe wie sie. Aber das hat er nicht, dafür war er nicht zugänglich.
Ja, ich verstehe. Man muss mit solchen Sachen vorsichtig sein. Da gebe ich dir total recht. Also mit alter Liebe, die sollte man pflegen und hegen und ins Kästchen stellen.
Und jetzt auch mal ganz ehrlich. Unbedingt. Also die Vorstellung, du gehst mit Jeremy Irons zum Abendessen. Also ist mir immer
sag mal Jeremy.
Jeremy Irons. Sehr viele R's an den falschen Stellen, wie ich finde. Jeremy Irons. Also wenn du mit dem zum Essen gehst oder mit irgendeinem anderen Superstar, worüber würde man dann mit dem reden? Well, Berlin is pretty much expensive now at the moment. The prices of the apartments are really und so. Worüber würde man denn reden mit ihm?
Es ist ganz schlimm.
Schon mal, wie das diese 21-jährigen Mädchen machen, die mit den Schauspielern ausgehen. Ich glaube, die reden einfach gar nicht. Die hören nur zu und sagen zwischendurch mal so eine
Yes. Lächeln und winken. Natürlich.
Ah, weil ich wüsste echt nicht, was ich da für ein Gespräch irgendwie führen würde mit so einem berühmten Menschen.
Nee, du willst ja dem berühmten Menschen auch nicht auf den Keks gehen. Zum Beispiel war, glaube ich, Paulo Coelho. Mhm. Der war mal in Köln und dann gab es so eine Dachterrassengeschichte, wo Kölner Leute und man sollte dann ins Gespräch kommen. Und da habe ich gesagt, das Letzte, was ich mache, ist jetzt Paulo Coelho zu fragen, im wievielten Kapitel er ist. Das geht nicht. Und mit dem Ergebnis, dass der arme Paulo Coelho ganz allein in Köln auf der Terrasse stand und die Kölner zusammen ihr Bierchen getrunken haben, weil niemand ihm auf den Sack gehen wollte, weil alle so höflich waren, zu sagen, nee, das macht man nicht. Klar, man sagt, da ist der Kölner Dom, hier ist immer schlechtes Wetter und morgen geht's wieder weiter, da fahren sie schon nach Koblenz. Aber mehr geht doch nicht. Du kannst doch nicht mit Paulo Coelho dann weder über die Liebe noch über sein letztes Buch.
Du hast recht.
Und nach zwei Sätzen ist die Sightseeing-Tour Köln durch.
Aber jetzt stell dir mal umgekehrt vor. Also ich denke mir zum Beispiel oft, wenn ich abends ein Abendessen mache, ich kann doch jetzt nicht Thomas Gottschalk einladen, weil der fühlt sich doch bestimmt irgendwie doof. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, wenn jetzt Leute aus unserem Freundeskreis sagen würden, nee, die Barbara können wir nicht einladen, die ist ja weißt du,
stimmt.
Stell dir mal vor, du stehst auf der Dachterrasse und alle sagen so, da ist Annette Frier, aber mit der wollen wir jetzt, die lebt doch in ganz anderen Sphären.
Was ich gehe das jetzt ausprobieren. Das lasse ich drauf ankommen. Tschüss. Ja, das ist in der Tat diese Prominenz, ne? Das ist verhext. Das ist absolut verhext. Wenn zum Beispiel eine Produzentin oder ein Produzent den Raum betritt, der ja theoretisch in der Lage wäre, mir einen Job zu geben, weil ich nun mal Schauspielerin bin und sie oder er Produzentin ist, also diesen Film besetzt, diesen geilen Film des Jahres, ja. Mhm. Das ist für mich schon Grund genug, dass ich nicht mal Hallo sage, weil ich denke, oh, nicht auf den Sack gehen.
Nee, und nicht, dass die denkt, man bietet sich an.
Ja. Ich will jetzt die Rolle haben. Und dann bin ich so verklemmt, da sitze ich da schon, habe meine Beine mir dreimal verdreht, dass ich die Person mit dem Stock im Arsch bin und derjenige kommt rein, hat gute Laune, beste Laune, würde sagen, hallo, na, was trinkst du? Ach, eine Milch, ich nehme Sprudelwasser. Und dann mache ich aber so. Also, jetzt haben sie es nicht gehört, liebe Zuhörerinnen.
Wendet sich ab.
Tut uninteressiert.
Ja, genau.
Tut uninteressiert. Es ist schrecklich.
Ich weiß.
Ich schweife aus. Aber
nein,
ich habe gestern Abend in der Arte Mediathek, kann ich nur empfehlen, die Murdoch-Biografie. Mhm. Rupert Murdoch, ne? Mhm. Und egal, wo der reinkommt, das ist dieser Medienmogul, der alle Boulevardblätter weltweit, glaube ich, gehören dem, ne? Und der, glaube ich, wenn Tony Blair gehustet hat, ist Originalzitat von Hugh Grant, dann hat ihm das Rupert Murdoch eingeflüstert. So lustig und so schlimm. Und der kommt irgendwo rein in einen Raum. Und die Leute, genau wie ich, entweder weggucken, ist nicht da, also ich tue so, als ob Rupert Murdoch nicht jetzt im Raum ist, oder Handys gezückt und ihn gefilmt. Es gab dazwischen nichts.
Schrecklich.
Es ist wirklich, also das ist eine Atmosphäre, da denkst du auch, ja gut, da kann ja nichts mehr, nee. Da ist nichts mehr gesund in diesem Raum.
Das stimmt. Aber mir geht es manchmal nicht, dass ich mich mit Rupert Murdoch vergleichen möchte, aber manchmal bin ich auf so Veranstaltungen und dann wird darum gebeten, dass man danach noch für Selfies zur Verfügung steht. Und dann steht man da und dann kommen die Leute und machen ein Foto. Und dann ist man wie so ein Denkmal, was da steht, weißt du, wie so eine Goethe- oder Schillerfigur.
Unfassbar.
Aus Bronze, die da irgendwo in der Stadtmitte steht und es kommen irgendwie nur Leute, machen so ein Foto, dann kommt noch eine Taube, kackt einen auf den Kopf irgendwie, das ist
alles,
das Letzte, was noch fehlt.
Alles.
Und die kommen immer und stellen sich daneben und dann kommen die manchmal so und sagen so, oh, ich weiß, es nervt total, aber ich jetzt auch noch, puff, Foto und keiner redet mehr mit dir und dann stehst du da eine halbe Stunde und keiner spricht ein Wort mit einem und es ist so absurd und ich sage dann manchmal so lächelnd, meine Seele hat bereits meinen Körper verlassen und dann die Leute so, ja, das kann ich mir vorstellen, das muss schrecklich sein, puff, Foto, weg.
Weiter.
Und
wir müssen nur noch vier machen. Meine Mutter ist ein Riesenfan von Ihnen.
Ja.
Jetzt, Achtung, nur noch getoppt von mein Großvater ist ein Riesenfan von Ihnen, sagt neulich einer zu mir. Ja. Und da hätte ich dem am liebsten eine geknallt.
Natürlich.
Ich sag mal, jetzt reicht's aber. Jetzt verwechselst du wohl deine Verwandten, was?
Nee, es kommen jetzt immer, wenn Typen sich mir nähern, sage ich mal, in einem gewissen Alter, wo ich mir denke, siehst du mal, hast du doch noch junge Fans. Dann kommen die und sagen, oh, Frau Schöneberger. Und so, dann denke ich mir, ja, komm, zeig den Unterarm. Mhm. Und dann... Wenn meine Mutter wüsste, dass Sie heute hier sind. So ist
ja,
das so.
Genau, das ist der Todesstoß. Das ist der absolute Todesstoß. Oh Gott, ich habe alle ihre. Ich war als Kind schon Fan. Waren Sie nicht mal Barbara Schöneberger, um mich zu zitieren? Das ist ja mein Liebster.
Ja, aber das ist ja auch wirklich. Es ist ja so. Letztens hat einer ans Fenster geklopft und ich mit Maske und so einer praktischen sehr dicken wattierten Jacke und so. Mein Gott, ich habe Sie letztens noch mal bei YouTube gesehen. Sie waren ja eine so schöne Frau und ich.
Ich habe sie doch mit Lee mal gesehen. Fantastische Haare.
Ich habe so das
toller Tanz.
Einfach das Fenster lautlos wieder hochgemacht.
Ja. Schrecklich.
Das ist
Weil wir uns schon baden in diesem Schwachsinn, ja. den sie auf gar keinen Fall bitte ernst nehmen. Jetzt erzähle ich dir mal was wirklich Schlimmes, was mir passiert ist. Ich bin im Supermarkt und kaufe ein. Und vor mir steht eine Frau mit ihrer Tochter. und sieht mich. Und ich denke, ja, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Habe ich sogar noch in dem Moment gedacht, aber wusste gar nicht mehr. Die geht in den anderen Gang und ich sehe die quasi durch die Konserven noch. Sie dachte aber, sie ist geschützter Raum. Ja. Also die Leute denken ja auch immer unglaublich. Sie gehen einen halben Meter weg und hört nichts. Das ist sie! Nee, das ist sie!
Das ist sie nicht, die ist dicker.
Ja, die ist genauso dick wie im Fernsehen. Das muss man so sagen. Und dann geht die in den anderen Gang und sagt, hast du gesehen? Annette Frier, das ist vielleicht eine blöde Kuh. Ich denke, was? Wirklich, ich bin hinter dem Olivenöl und denke, was hat die denn jetzt gesagt? Und die Tochter, ja? Ja, so arrogant. Weißt du, wie oft die schon bei mir eingekauft hat? Und jetzt grüßt sie nicht mehr. Und ich, ach du Scheiße, wer ist das? Wer ist das? Jetzt, was habe ich denn bei der gekauft? Okay. Sagt sie, ja, das ist so eine Blöde. Die denkt auch, ach, die Prinzessin. Und hier, auf dem ganz hohen Ross sitzt die. Hör mal zu, pass auf, Barbara. Ich, kurz vorm Heulen, bei mir ist wirklich so schlimm, wie als wenn mir jemand einen Parkplatz wegnimmt. Ich bin dann so außer mir. Ich krieg hektische rote Flecken, die man jetzt auch schon wieder sieht, wenn ich mich nur dran erinnere. Ich gehe an den Konserven vorbei, gehe in ihren Gang und sage, Entschuldigung, reden Sie über mich? Da sagt die, komm, geh zu ihrer Tochter. Und habe ich gesagt, haben Sie gerade über mich geredet, dass ich so eine arrogante Kuh bin? Rufe ich der hinterher im Supermarkt. Und sie, geh zu ihrer Tochter und stellt sich an. So, dann habe ich noch so eine Tüte Milch mir genommen und stehe hinter der. Und ich war so sauer, ich hätte mich am liebsten mit der geprügelt. Also ich war wirklich körperlich so in Aufruhr. Da habe ich gesagt, ich muss nochmal nachfragen, wie kommen Sie denn dazu? Und wenn Sie mich kennen, weil ich bei Ihnen eingekauft habe, warum grüßen Sie mich nicht? Warum grüßen Sie mich nicht zuerst? Ich bin komplett aus dem Rahmen gefallen. Ich habe mich benommen wie eine Dreijährige. Dass ich mich nicht auf den Boden geschmissen habe und gewälzt habe, war alles. Und die, lassen Sie mich doch einfach in Ruhe. Da habe ich gesagt, nein!
Nein, ich will das jetzt klären.
Mittlerweile, die Kassiererin hat da aufgehört. Ich stand da und wollte das bis zu Ende klären. Dann ist die abgehauen und sagt, lassen Sie mich einfach in Ruhe. Und dann habe ich die kurz in Ruhe gelassen. Habe so meine Sachen weitergemacht. Setz mich in mein Auto und prompt, wie es kommen musste, die im Auto neben mir und ich, okay, letzter Versuch. Jetzt gehe ich hin.
Ist auch egal, ja.
Ich gehe jetzt hin und bin nett und sage, wissen Sie was, wir beide vertragen uns jetzt. Sonst haben wir dieses scheiß Karma die nächsten 3 Wochen mit uns. Wollen wir doch beide nicht. Ich klopfe bei der an die Scheibe. Ich meine, es war auch wirklich ein mega Übergriff von mir. Es war schlimmer als Pierre Littbarski und John Malkovich zusammen, was ich mit der armen Frau gemacht habe, die mich einfach nur scheiße findet. Hab geklopft an die Scheibe und dann hat die gesagt, Ich habe nur so ein verzerrtes Gesicht. Die schrie mich an, lassen Sie mich! Und dann hat die zurückgesetzt und beinahe einen Rentner umgefahren, der mit seinem Wagen an ihr. Und der so, hallo, Entschuldigung! Das war wahrscheinlich dein Schwiegervater. Und dann... Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, die ganze Situation ist komplett eskaliert. Ich ins Auto und erstmal angefangen zu heulen. Das war meine letzte schöne Situation.
Aber das
so,
heißt,
jetzt du wieder.
Du hast nicht rausgefunden, wo.
Nein, also die fand es ekelhaft, meinen Übergriff. Ja. Die wollte einfach bei ihrer Tochter sagen, dass sie mich scheiße findet und fertig. Und dann bezahlen an der Kasse und wieder nach Hause fahren.
Aber so einfach hast du sie nicht davon.
Die hat natürlich nicht mit mir gerechnet, dass die jetzt so die lustig. Ganze Frierpackung kriegt. Die Entsetzte, die Ungeliebte, die bitte, ist doch alles
und
bei mir.
Du hast ja 2 Schwestern, von denen man sieht, dass sie deine Schwestern sind. Das heißt, du könntest, wenn du rausfindest, wo sie wohnt, könntest du immer jeweils eine Schwester morgens am Gartenzaun postieren, die einfach nur so nach oben guckt, weißt du?
Ja, wie ich werde das jetzt King einleiten. Das
mit
ist eine
so einem roten
Idee.
Luftballon in der Hand.
Du hast
nach
vollkommen
oben lächelt.
Absolut. Absolut.
Ach, du bist toll.
Mit viel Geduld.
Ganz viel Geduld.
Mit ich ganz viel. Wir sind viele. Wir kommen wieder.
Oh Gott.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ich will noch mit dir weiterquatschen, aber wir müssen ein Spiel spielen. Die Redaktion hat ein Spiel vorbereitet. Liebe Annette, liebe Barbara, wir spielen heute WG gesucht. Stellt euch vor, dass ihr zusammen eine Wohngemeinschaft gründen wollt, um die Miete bezahlen zu können, müsst ihr noch eine dritte Person finden. Ihr habt jede Menge potenzielle, prominente Bewerber. Weil Annette Pro- und Kontralisten angeblich so toll findet, sortiert die Bewerber bitte jeweils auf Pro- und Kontraseite und begründet eure Entscheidung. Oh, das ist eine tolle Sache. Deine Idee? Ist ja irre.
Es Ist das der Maurice?
Ja.
Maurice und ich sind in Schöneberg verabredet nächste Woche.
Okay, absolut. Jetzt pass auf,
wo waren wir stehen geblieben? Zwar am Winterfeld, Platz 3. Sag ihm das bitte.
Mach ich richte es ihm aus. Und er soll kurzärmlich tragen, sicherheitshalber.
Natürlich.
Aber jetzt bitte, jetzt stehst du da.
Gut, ich reiße mich zusammen.
Lass uns doch mal anfangen mit Mutter Beimer. Die ist auf der Suche nach einer altersgerechten WG. Die ist gut drauf, sage ich dir. Wann immer ich,
also,
dazu fällt mir folgende Geschichte an mit Mutter Beimer.
Ja, hau raus,
Ich sitze neben Marie-Louise Marjan, so heißt sie ja im echten Leben, in der Maske, weil sie zu Gast war bei der NDR Talkshow. Und dann sagt sie zu mir, wie lange machst du das hier schon? Und ich so, seit 12 Jahren. Ah, uns alte Schlachtrösser, uns kriegt man nicht tot. Und dann dachte ich so, die hat gerade ihren 80. Geburtstag gefeiert. Zu dem Zeitpunkt war ich noch 44. Dachte ich mir so, das ist so lustig. Uns alte Schlachtrösser kriegt man nicht tot. So, okay, also was
also, spricht Marie für also für Marie-Louise Marjan spricht, dass die letzten 400 Jahre bei der Lindenstraße gearbeitet hat und also jeden Monat pünktlich
ihr Geld
die WG-Kohle auf den Tisch legt. Also das ist jetzt nicht so ein Unsicherheitsfaktor, wo du sagst, oh, ältere Schauspielerin, schwierig, auch nicht so abgesichert. Also da läuft das. Das spricht schon mal für sie. Dann sind wir alle eine Altersklasse. Wir haben halt wir haben viel gemeinsam erlebt.
Also, okay, die kommt mal in die engere Wahl,
die kommt
oder?
Rein, die kommt schon mal rein.
Was ist mit Vincent Weiss?
Boah,
der uns jeden Morgen vorne mit dem Geräusch eines Smoothie-Makers weckt.
Ach, das finde ich jetzt schon wieder fast ein bisschen schwierig. Das Klingelschild, da schreiben wir Weiß drauf. Das ist gut. Das können alle möglichen sein. Das ist wie Müller oder Meier.
Du hast recht.
Das ist schon mal fürs Klingelschild, ist Weiß schon mal gut.
Gut.
Ist ein netter Junge, oder? Müssen wir halt einen Unterarmtest vorher machen und dann
ja,
geht's los.
Ja, aber da glaube ich, den besteht der, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt
geguckt hast. Das können Sie nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Er war letzte,
da hat's geblitzt.
War ja auch bei mir im Gespräch. Mhm. Und leider waren wir ja bis zum Schluss bekleidet und so. Aber trotzdem habe ich natürlich auf Instagram gesehen, was ich sehen musste, um zu wissen, dass er in eine der etwas oberen, also Kategorie 1, um es jetzt mal mit der Impfterminologie
also zu sagen. Also wir nehmen Vincent Weiss oben rum.
Okay, gut. Jetzt suchen wir noch jemanden für unten rum. Karl Lauterbach.
Also weißt du was? Ich glaube, du jetzt... Gut, was sagst du? Was sag du zuerst zu Karl Lauterbach?
Die Pandemie. Der Karl Lauterbach ist auch, womit verdient er eigentlich sein Geld? Wird er vom Bundestag bezahlt? Der ist ja.
Von den Kollegen in Harvard. Ich glaube, die Kollegen in Harvard bezahlen ihn.
In Harvard.
Harvard.
Inzwischen, glaube ich, zahlen ihn alle, die irgendwie daran interessiert sind, dass möglichst lange alles zubleibt, glaube ich. Aber er hat leider mit allem immer recht gehabt. Okay, also Karl Lauterbach stelle ich mir ganz gut vor, weil der liefert Geld ab, aber der ist nie zu Hause, weil der ist ja jeden Abend bei Anne Will.
Also, ja, das stimmt, aber du machst sozusagen den Fernseher aus und das noch bei Anne Will und dann machst du auf, dann drückst du auf Stopp und dann labert der weiter
im
Wohnzimmer.
Ja, ja, hast du.
Das schaffe ich nicht.
Nee, also okay.
Das schaffe ich nicht.
Nee, also.
Also, es ist auch nicht persönlich gemeint, Herr Lauterbach, aber das ist mir zu monothematisch.
Howard Carpendale? Sehe ich jeden Morgen unter der Dusche,
Herr Leuke? Ich denke, das ist ein Versuch wert, oder?
Absolut. Aber wie wohnt wohl der Howie? Hat er viel weiße Marmor und eine weiße Couch?
Ich denke, der wird mit Marie-Louise Marjan im Doppelbett verschwinden, oder?
Die sind ja ein Alter, was man gar nicht glaubt. Ne?
Also, so wir nehmen die beiden gemeinsam.
Okay.
Carpi und Marie-Louise Marjan kommen ins erste Zimmer rechts neben der Haustür. Okay?
Ja, genau.
Da haben wir die zusammen drin.
Das finde ich, das ist eine gute. Und da sind wir, würde ich mal sagen, finanziell abgesichert. Hier steht noch Cordula Stratmann.
Die nehmen wir mit.
Die nehmen wir, oder? Hm. Ist wirklich eine Freundin von dir?
Ja. Ja. Obwohl wir noch nie zusammen gewohnt haben, das würde natürlich so eine Freundschaft, da haben wir neulich nochmal drüber geredet, wie herrlich das ist, dass wir uns gegenseitig, was man so unter Freundinnen toll machen kann, dass man sich abfeiert und zu Hause sagen kann, guck mal, das Problem hatte ich mit der Cordula eben nicht. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ne? Also da ist natürlich viel Wahres dran. Die Leute, mit denen man sich richtig gut versteht, das ist schon gut, dass man die...
Das stimmt.
Nicht aber 24 Stunden am Stück.
Ich glaube, mit einer Frau zusammen zu wohnen wäre wahnsinnig toll. Ja, ich glaube, auch. Also ich habe so ein paar Freundinnen oder einfach so Mädels in meinem Umfeld oder so meine Sporttrainerin, wenn die früher zu mir kam,
die geht ja auch bei dir an den Kühlschrank einfach.
Ja, und die hat ja auch immer einen Geschirrspüler ausgeräumt, während ich beim Joggen war, weil sie wollte ja nicht mitlaufen, weil die ist ja schon sportlich. Ich muss es ja erst noch werden und so. Und die hat einfach so auf so eine Art und Weise Dinge schnell erledigt, wo ich mir dachte, das wäre dann doch irgendwie ein Zugewinn im Haushalt.
Zwei Fragen habe ich. Die kommt zu dir und vor lauter schlechtem Gewissen, weil du nicht genug Sport gemacht hast, gehst du erst mal joggen, bevor die kommt.
Nein, es ist so, die kam und ich brauche ja nicht jemand, der mit mir Sport macht. Ich brauche nur jemand, der mir sagt, mach jetzt Sport. Also das heißt, ich fühle mich auch nicht besser, wenn neben mir eine Trainerin, die dazu in der Lage ist, 100 Kilo mit einer Hand nach oben zu stemmen, mit mir irgendwelche Kniebeugen macht. Das ist mir total wurscht. Aber ich brauche jemand, der sagt, du gehst jetzt laufen oder du gehst jetzt raus. Und wenn der nicht kommt, dann sage ich, ich gehe gleich, ich gehe noch mal einmal kurz hoch und dann, ich lese noch mal schnell das und dann bin ich auch gleich so weit und so. Und deswegen kam die, dann hat sie gesagt, du gehst jetzt, dann bin ich eine halbe Stunde gelaufen, alleine. Manchmal kam sie auch mit, aber meistens alleine. Lustig. Und in der Zeit habe ich
zu
ihr gesagt,
du gehst jetzt 3 Stunden laufen.
Nein, und das war lustig, weil ich habe zu ihr gesagt, Mika, verstehst du schon, ne? Eine halbe Stunde bin ich jetzt weg und du verdienst ja dein Geld ja im Schlaf. Da kannst du ein bisschen was machen. Und dann hat sie, weil die ist so ordentlich und die ist so super und super organisiert, hat die immer meine Küche ordentlich gemacht morgens. Und dann kam ich zurück und hat sie gesagt, die ist aus Dänemark, hat sie immer gesagt, bei 2 Schüsseln wusste ich nicht, wo ich die hinstellen soll, wenn sie den Geschirrspüler ausgeräumt hat. Aber sonst ist alles tiptop. Und dann hat sie auch die Blumen und den Kerzenleuchter und so alles auf eine Art und Weise arrangiert.
Also, das war aber dann ist die Sache, pass auf, dann ist die Sache geklärt. Die Cordula kommt zwischen, die teilen sich das. Also Marie-Louise, Marian und Howie rechts, links in das Zimmer abwechselnd. Die Mika schläft bei uns, macht aber dafür abends auch noch ein bisschen hier Spülmaschine, morgens mit uns Sport. Und dann kommt die Cordula, da machen wir den ganzen Tag gute Witze und hervorragende Gespräche und wirklich Schule des Lebens. Und dann machen die ihr 12 and 12.
Ach, das ist super. Also, oder? Mit dir kann man arbeiten. Jetzt mal ganz ehrlich, Annette, das macht mir richtig viel Spaß.
Mir auch, Barbara.
Und apropos Spaß, du spielst mit Christoph Maria Herbst. Wie hast du das geschafft? Wie hast du es geschafft, dich in eine Serie reinzuzecken?
Schlafen? Ja, ja.
Ja, schlafen. Man würde es ja machen, wenn man wüsste, mit wem, ehrlich gesagt.
Du hast die Unterarme vom Herbst noch nicht
gesehen. Doch, doch. Da muss ich direkt lachen. Ich habe bei Christoph Maria Herbst noch nie so auf den Körper geachtet, gebe ich jetzt ehrlicherweise zu. Und trotzdem ist er toll. Ja,
ja, es ist, ich bin auch schon, ich freue mich jetzt schon. Das geht nächste Woche wieder los und der Hussmann hat Sachen geschrieben. Dieses Paar ist so schlimm. Es wird sehr lustig. Es ist dann die 3. Staffel, März gegen März. Und es ist wirklich fantastisch. Man kann es ist wie vom Blatt spielen. Nicht eine Anmerkung. Ekelhaft. Toll. Sehr schön. Ja.
Ach, wie schön. Und musst du doll Text lernen? Oder ist es dann auch so, dass du sagst, das habe ich eigentlich, wenn man den anguckt, dann weiß man gleich, was passiert?
Mit dem Christoph ist ja so schlimm. Das ist ja, der ist ja so ein Streber.
Ja, gell?
Der ist ja handwerklich der Allerbeste und hat und kann immer seinen Text. Also wenn ich mit dem Christoph drehe, ist anstrengend, weil ich am Abend vorher wirklich sage, nee, ich drehe morgen mit dem Christoph wieder und dann willst du auch alles selber können. Der ist ja auch mal so schnell in der ersten Probe schon, dass er mir so ins Wort fällt, weißt du? Oder wieso hast du jetzt die betont? Wieso bist du nicht auf Schule gegangen? Sag ich, wie, was? Wieso hast du jetzt die Schule gesagt? Das macht ja inhaltlich gar keinen Sinn. Sag ich, halt die Fresse,
wir proben Kümmer
dich um deinen eigenen Unterarm, Freundchen. Nein, es ist ein großes Fest, aber es ist wirklich so, also wenn man weiß, da ist jemand, der ist erstens gut vorbereitet, zweitens hochbegabt, schon mal eine ekelhafte Kombination, und handwerklich auch noch fit.
Als ich ganz am Anfang war meiner kometenhaften Fernsehkarriere, also wir reden über, ich würde sagen 1999, vielleicht sogar 99, da habe ich für RTL ein Casting gemacht, lange bevor die so ganzen Sketch-Comedies, auch so Ladykracher und so erfunden wurden, wollte RTL so eine Mädelsserie machen. Und da waren 4 Mädchen gecastet, also ich war eine davon und wir haben Sketche gespielt und da gab es eine einzigen männlichen sozusagen Rolle, die alles gespielt hat, das war der Christoph Maria Herbst, weil der war mit dieser einen Frau befreundet. Und der war damals auf der Schauspielschule, oder das war so irgendwie halt, der ist auch Schauspieler so, hatte den so. Und alle waren, weißt du, und wir waren schon so ein bisschen so, ich war ja schon bei Elmar Hörig da und habe die Karten umgedreht und fühlte mich schon so ein bisschen, weißt du, und die anderen auch, hatten auch schon mal irgendwo.
Schon ein bisschen was, Schlossallee-Gefühl,
ganz
ne?
genau so. Und dann spielten wir also diesen ersten Sketch und wir mühten uns da also ab mit unseren Texten und allen Dingen und so. Und im Hintergrund sollte Christoph Maria Herbst nur an einem anderen Tisch sitzen und telefonieren. Und so immer ab und zu so, ja, Herr Dr. Glückner, dann natürlich, natürlich und so. Und da hat der hat angefangen, da am Tisch zu. Und es war so, dass keiner mehr darauf geachtet hat, was wir vier Frauen da vorne im Vordergrund gemacht haben.
Schlimmer als Delfine.
Man guckte nur noch auf Christoph und es war sofort so, dass ich glaube, alle Produzenten sich bereits nach dem ersten Drehtag überlegt haben, können wir das nicht so umschreiben, dass
können
er
wir
die Hauptrolle
vier Frauen umbesetzen? Der spielt alle vier Frauen. Ja, und so. Die vier Mädchen, die spielen den einen Typ im Hintergrund.
Der war so super. Er hat ja, alle an die Wand gespielt und wir hatten alle keine Chance. Ja. Und ich habe eine Bettszene mit ihm gehabt in einem anderen Sketch. Und da habe ich ihm, weil ich natürlich immer versuche zu overperformen, natürlich auch im Fernsehen.
Nein, habe ich ihm Barbara,
mein Knie ans Auge geschlagen und hatte eine Platzwunde. Das heißt, Christoph Maria Herbst, ich kann, und damit bin ich nie hausieren gegangen, aber ich könnte behaupten, ohne dass er mir irgendwie was nachsagen könnte, dass ich ihm im Bett sozusagen, dass ich ihn im Bett krankenhausreif geschlagen habe. Er musste dann genäht werden. Das kannst du ihn mal ruhig fragen. Und damit da bin ich auch ein bisschen stolz, aber das habe ich noch nie erzählt.
Berufsfeld auf Domina noch erweitert. Hast du noch richtig, damit können wir auch noch viel Geld verdienen in unserer WG übrigens. Also das jetzt für mich schließt sich gerade ein Kreis. Das ist ja toll. Da werde ich ihn gleich morgen drauf ansprechen, wie es ihm seiner Platzwunde geht. Mhm. Wenn er dann nicht sofort reagiert, sage ich, aha.
Ja, rufst du mich an, weil dann helfe ich ihm auf die Sprünge. Aber das wird ihn, das wird er wissen noch.
Gefällt mir sehr gut.
Eine andere Sache wollte ich noch ansprechen, weil ich habe eingegeben Annette Frier und dann bin ich auf News gegangen. Da waren tausend Sachen, die irgendwie, unter anderem auch eine ganz tolle Sache, unvergesslich, das Abschlusskonzert mit dem Chor der Demenzkranken. Steht es noch aus? Wann wird es umgesetzt? Weil du hast da so eine tolle Doku angeschoben und ihr braucht noch euer Abschlusskonzert. Ja.
So, ich bitte darum, dass alle Daumen gedrückt werden, weil wir versuchen wirklich jetzt im Juni dieses Konzert endlich stattfinden zu lassen. Das Gute ist ja bei so einer Ü80-Zielgruppe, dass die jetzt alle bald geimpft sind in Deutschland.
Ja.
Und wenn wir es draußen machen und wenn wir bei dir an der Tür klingeln und sagen, geh mal bitte auf den Balkon, Barbara, wir würden hier unten jetzt mit 25 Leuten was singen. Also wir haben wieder gestartet und dieses Versprechen vom letzten Jahr, 14. März 2020, unser großes Abschiedskonzert, was nicht stattfinden konnte, wird dieses Jahr im Juni, toi, 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 endlich eingelöst. Und das toll, also wirklich, es ist so, ich weiß auch nicht, kriege immer so eine andere Stimmlage, wenn ich über diesen Chor spreche. Die haben sich in der Zwischenzeit alle befreundet. Die sind jetzt untereinander, die sind in WhatsApp-Gruppen, die wussten, vorher hatten die teilweise gar keine Handys und die sind jetzt so miteinander vernetzt und haben wirklich diese ganzen Verwandten sich untereinander connected und sind befreundet. Es ist so süß, es ist so ein schlimmer Herzöffner. Wenn ich die sehe, früher habe ich immer gedacht, okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange zu lachen. Da muss ich immer nur aufpassen, dass ich nicht anfange zu rollen. Weil das so schön ist.
Und es sollte ja, der Zweck dieser ganzen Sache oder so, oder der Hintergrund war ja, rauszufinden, ob Singen am Ende dafür sorgt, oder? Dass man
absolut richtig.
Dass man sein, sage ich mal, das Kurzzeitgedächtnis dadurch ein bisschen trainieren kann? Ist das der Hintergrund?
Ja, wir haben das sozusagen mit einer wissenschaftlichen Studie begleitet, Max-Planck-Institut, die haben immer Speichelproben genommen, vor den Proben, nach den Proben, haben mit den Leuten Interviews gemacht, ob Singen in der Gruppe das Wohlbefinden verbessern kann.
Kann man das im Speichel feststellen?
Absolut. Du kannst ja Stress messen. Also und die waren wirklich, also das waren so eindeutige Ergebnisse. Und der Witz ist, dadurch, dass wir uns immer samstags zur Probe getroffen haben, betrifft nicht nur diesen Tag, sondern die hatten einfach eine Aufgabe. Die hatten einmal in der Woche diesen Termin, wo sie wussten, ich muss ran, ich muss am Samstag diesen scheiß Refrain von immer wieder geht die Sonne auf können. Das heißt, es wurde nachbesprochen Sonntag und Montag und ab Dienstag wieder geprobt. Also hast die Leute echt ganz ordentlich wieder anknipsen können.
Super.
Und ja, das ist ganz schön.
Also dann hoffen wir doch mal, dass das alles genauso stattfindet. Der Juni ist ja noch lang hin, tatsächlich. Ja, so wird doch alles funktionieren.
Ja.
Annettchen.
Barbara.
Das war so schön.
ich rufe dich jetzt dann, ich rufe dich auf dem Handy an. Ne?
Dann, ich ganz, ganz, ganz toll mit dir. Wirklich, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne und lustige Gespräch. Ein Fest.
Barbara, es ist ein Fest und wird es immer sein.
Ich hoffe, wir sehen uns bald. Schön, dass du hier warst.
Aber wirklich, in echt bitte, ja?
Tschüss, tschüss, tschüss.
Es war sehr schön.
Ja, wirklich. Also, und da kann ja selbst ein Abbruch, wir haben ja zwischendurch mehrere Abbrüche gehabt, weil einfach das Netz runterging und dann wieder hoch. Ich habe da häufig gesessen und vor dem schwarzen Bildschirm gewartet, bis sie wieder aufploppte. Aber man freut sich so, wenn sie wieder da ist. Wir haben alle Unwägbarkeiten umschifft und haben ein lustiges Gespräch geführt und viel, viel Spaß miteinander gehabt tatsächlich.
War ja auch ein bisschen so zu erwarten. Und falls ihr auf mehr lustige Frauen oder Männer Lust habt, in die Barbaradio-App gehen, gibt es für Android und für, wie heißt das andere? iPhone, genau. Oder wo auch immer ihr sonst uns hört. Wir haben noch jede Menge mehr.
Man kann uns auch in der Alexa hören, gell? Auf der Alexa, bei der Alexa, mit Alexa, wie auch immer das heißt.
Da sagt man einfach nur, Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Und dann, zack, immer die neuesten Folgen direkt da. Ihr werdet informiert. Großartig.
Mehr geht nicht. Also die Technik ist nicht immer nur gegen uns, sondern manchmal spielt sie uns auch in die Hände. Liebe Freunde, in der nächsten Woche gibt es eine neue Folge. Bis dahin, alles Gute.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de